Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. Hallo liebe Fans des Skispringens, ich bin Luis Holoch und begrüße euch recht herzlich zur ersten Ausgabe der Flugshow in diesem Sommer 2025. Wer die letzte kurze Folge gehört hat, weiß, dass sich vieles hier getan hat. Falls du sie verpasst haben oder noch nicht im Bilde sein solltest, höre unbedingt noch vor dem Weiterhören rein, damit du weißt, was dich zukünftig hier erwartet. In dieser Ausgabe hörst du ein Interview, was schon vor mehr als 2 Monaten aufgezeichnet wurde. Denn kurz vor ihrem letzten Auftritt im Weltcup habe ich mich mit Svenja Würth verabredet. Svenja gehörte bereits ab Mitte der 2000er Jahre zum Kernteam der Skisprung-Nationalmannschaft, feierte einen Weltcup-Podestplatz und wurde 2017 in Lahti Weltmeisterin mit dem Mixed-Team. 2020 wagte sie dann den Wechsel in die nordische Kombination und wurde auch in dieser Sportart zu einer Pionierin. Beim ersten Weltcup der Kombiniererinnen auf einer Großschanze, nämlich dem legendären Holmenkollen Mitte März, gab sie ihren emotionalen Ausstand. Nur wenige Tage vorher habe ich mit ihr auf ihre bewegende Laufbahn zurückgeblickt. Sie berichtet von kuriosen Anekdoten, großartigen Erfolgen, aber auch den vielen Rückschlägen, die sie auf ihrem Weg verkraften musste. Dieses Gespräch habe ich ursprünglich für eine Textveröffentlichung auf sport.de aufgenommen. Daher fehlen hier die Begrüßung und auch die Verabschiedung. Aber ich fand es auch sehr passend für diesen Podcast und Svenja war mit der Veröffentlichung ebenfalls einverstanden. Deshalb wünschen wir euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, bist erleichtert, dass es durch ist. Wie geht es dir sonst so vor deinem letzten Auftritt im Weltcup?
Ja, die letzten Tage waren schon sehr emotional. Auch wenn die Entscheidung jetzt nicht, also die habe ich jetzt nicht die letzten 1 oder 2 Wochen getroffen. Irgendwie war es mir vor der Saison schon klar, weil ich eigentlich in der Saison davor schon gesagt habe, dass ich von Jahr zu Jahr schaue, wie es halt körperlich geht, ob es mir Spaß macht, wie es läuft. Und die letzte Saison war echt cool. Dann habe ich noch eine drangehängt, weil die WM in Trondheim natürlich noch lukrativ war. Aber ja, die Saison ist dann echt beschissen gelaufen. Und dann habe ich schon auch gemerkt, dass mir da ein bisschen der Spaß gefehlt hat, weil ich ständig krank war und irgendwie nicht richtig trainieren konnte und dann rennt man immer irgendwas hinterher und da dachte ich wieder, dass ich fit bin, habe 1-2 Wochen gut trainiert, habe mich gefreut, dass ich dann wieder irgendwo mit hinfahren kann, habe einen Wettkampf mitgemacht, war danach wieder krank und dann ist es irgendwie auf Dauer ganz schön schwierig, das auch immer wieder wegzustecken und da habe ich dann schon gemerkt, dass mich das jetzt auch einfach körperlich und psychisch ganz schön mitnimmt und es war jetzt nicht der einzige Grund. Nächstes Jahr ist natürlich auch nicht ganz so lukrativ für uns Kombiniererinnen, weil natürlich keine Olympischen Spiele sind. Es ist keine WM, es ist einfach wieder so ein Zwischenjahr. Dass ich mir dann schon dachte, wenn ich noch ein Jahr dranhänge, dann muss ich zum einen, ich möchte es nicht nur hobbymäßig machen und irgendwie mit dabei sein, sondern wenn, dann möchte ich schon auch Leistung bringen und gut sein. Und ich hatte jetzt einfach das Gefühl, dass ich, glaube ich, auch diese Energie einfach nicht mehr aufbringen kann, dass ich so trainieren kann und auch körperlich so fit bin, dass ich halt wirklich das Maximale rausholen kann.
War das deswegen auch ein Grund, dass du dann gesagt hast, okay, ich gehe jetzt auch mal ganz raus, ich mache auch Urlaub in der Sonne, anstatt mich im Schnee auszutoben.
Ja, Seefeld war so, glaube ich, mein letzter Strohhalm, an dem ich mich irgendwie hochziehen wollte. Ich habe davor jetzt schon auch nochmal ausgelassen, weil ich davor einfach gemerkt habe, die Zeit dazwischen war immer zu kurz und ich konnte auch einfach nicht richtig trainieren und dann hat es keinen Sinn gemacht. Dann habe ich schon noch abgesagt und habe mir einfach den ganzen Januar nochmal rausgenommen, um wirklich meinem Körper nochmal 3, 4 Wochen Zeit zu geben und nochmal wieder 1, 2 Wochen normal trainieren zu können. Und dann wusste ich, okay, entweder es geht sich jetzt in Seefeld aus, dass ich Seefeld Otterpär noch mitfahren kann und auch Leistung bringen kann, dann hätte ich auch mit zur WM fahren können. Oder es geht sich halt nicht aus. Aber wenn ich ehrlich bin, war, glaube ich, die körperliche Reaktion in Seefeld eigentlich die schlimmste. Und dann habe ich gemerkt, dass es einfach keinen Sinn macht. Und obwohl ich jetzt so eine lange Pause gemacht habe, dass ich einfach nicht fit genug bin. Und anhand von den Ergebnissen, nachdem ja dann die Cindy Harsch noch ausgefallen ist, hätte ich ja schon noch mitfahren können zur WM und hatte mit den Trainern noch das ein oder andere Gespräch, aber es hat halt einfach keinen Sinn gemacht, weil ich jetzt auch nicht irgendwo mit hinfahren wollte, wenn ich wusste im Voraus, dass ich einfach nicht fit bin und wollte dann, dass man lieber nur Jungen die Chance gibt, coole Erfahrungen zu sammeln, als da irgendwie rumzuhängen. Und dann weiß ich nicht, kann ich starten, kann ich nicht starten, dann sind doch viele Menschen da und ich war einfach sehr infektanfällig, dann wusste ich nicht, fange ich mir da direkt wieder was ein und ich war auch einfach nicht fit und dann macht es für mich keinen Sinn.
Ist das, also wie schwer oder leicht ist dir das dann gefallen zu akzeptieren, weil es ist ja schon irgendwie was, was sich ja durch deine letzten Jahre zumindest, wenn nicht sogar durch deine Karriere irgendwie auch zieht, ne?
Ja, ich glaube, gerade deswegen war das jetzt auch so ein Punkt, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt einfach die Energie nicht mehr habe, weil ich es jetzt gewohnt war, oft irgendwie Rückschläge wegzustecken, hier kleine Verletzungen, da große Verletzungen und ständig immer irgendwas war. Und das kann man, finde ich, schon 2, 3, 4 Mal ganz gut kompensieren und kann das auch ganz gut wegstecken. Aber jetzt habe ich dann schon irgendwann gemerkt, dass es halt immer wieder so ist, das kostet einfach unglaublich viel Energie, dass man die Energie dann irgendwann auch nicht mehr aufbringen kann. Und ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gemacht, mich irgendwie zurückzukämpfen und Verletzungen wegzustecken. Und jetzt war einfach so der Punkt, dass ich dachte, nee, jetzt macht es mir auch keinen Spaß mehr.
Das ist ja nur verständlich. Aber ich würde mal sagen, du hast ja einen schönen Ort ausgesucht, um dem Sport auf Wiedersehen zu sagen. Am Holmenkollen haben ja schon einige Legenden Goodbye gesagt quasi. Hätte es für dich noch einen besseren Ort gegeben oder sagst du jetzt, der Abschied, das passt dann auch so?
Boah, ich glaube, es gibt schon auch andere schöne Orte, mit denen ich irgendwie viel verbinde, die dafür in Frage gekommen wären oder auch Schonach zu Hause ist immer schön, wenn halt viele Menschen da sein können. Aber ich glaube, dass Oslo schon ein würdiger Platz ist und vor allem dieses Jahr, nachdem wir ja jetzt auch am Holmenkollen springen dürfen, ist, glaube ich, schon nochmal was Besonderes. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt Oslo das Weltcup-Finale noch haben und dass ich da jetzt auch mitfahren kann. Hoffe, dass das Wetter mitspielt, aber aktuell schaut es ganz gut aus. Und dann hoffe ich einfach, dass wir dann nochmal einen ganz coolen Abschluss feiern können.
Ist ja schon ein großer Meilenstein für eure Sportart, der erste Weltcup quasi auf der Großschanze. Wie wichtig ist das für die NOKO, gerade bei euch Frauen?
Ich glaube, langfristig ist es extrem wichtig, weil wir doch wenig Wettkämpfe haben. Und wenn wir mehr Wettkämpfe haben wollen, dann müssen wir auch mehr auf die Großschanzen, weil es eben nur geht, uns irgendwo mit ranzuhängen und es nicht immer geht, irgendwo eine kleine und eine große Schanze zu präparieren. Deswegen muss der Schritt, glaube ich, schon kommen. Und wenn man den Sommer Grand Prix in Oberstdorf verfolgt hat, dann war es auch meiner Meinung nach jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal den einen oder anderen Großschanzen-Wettkampf mit reinzunehmen, weil ich glaube, dass das Niveau sich die letzten Jahre schon echt stark entwickelt hat. Und die besten Springerinnen bei den Kombinierern sind da, glaube ich, auch nicht allzu weit weg von den besten Skispringerinnen. Deswegen ist das jetzt für mich schon der richtige Schritt, auch das Weltcup-Finale auf der Großschanze zu machen. Und wir wollen ja auch mehr Großschanze springen. Und man muss es eben jetzt dann für die nächsten Jahre auch forcieren, damit man überhaupt noch Weltcup-Orte drin hat im Kalender. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig in Zukunft, weil auch die Damen-Skispringen ja jetzt immer mehr den Männern angeglichen werden und fast nur noch Großschanzen drin haben. Und ich denke, das wird jetzt bei uns die nächsten Jahre schon auch immer mehr der Fall sein.
Ist ja spannend, dass du das jetzt quasi zum zweiten Mal miterlebst, weil als du noch Spezialistin warst, war es ja genauso, dass ihr dann erstmal nur einen Holmenkollen bekommen habt und dann ist
Genau,
es
ja.
sukzessive mehr geworden, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war.
Ich glaube 2013, wenn mich nicht an,
Das
müsste
kann
die zweite
hinkommen, ja.
Weltcup-Saison
Aber da
gewesen
hatten
sein.
wir auch den ersten Großschanzen-Weltcup in Oslo.
Ja.
Die Schanze schaut immer extrem groß aus, finde ich, einfach durch diese Art und Weise, wie sie gebaut ist. Aber es ist, finde ich, zum Anfang von Weltcup eigentlich eine sehr dankbare Großschanze.
Okay, das klingt doch vielversprechend. Du hast ja quasi mit Eintritt des Weltcup-Zeitalters auch jetzt alles miterlebt. Wie beurteilst du, sagen wir mal, so diese letzten 5 Jahre sind es ja dann ungefähr? Also, wie hat sich die Frauen-Loco aus deiner Sicht entwickelt?
Ich glaube, sehr, sehr rasant, wenn ich es vergleiche mit den ersten Weltcups, die wir hatten, oder diesen einen Ramsau damals und das Niveau jetzt, dann ist das sowohl im Laufen als auch im Springen extrem schnell vorangegangen. Das hat es mir natürlich auch schwer gemacht, was aufzuholen, weil auch gerade die Entwicklung im Laufen so schnell voranging, dass es dann natürlich schwierig war, was aufzuholen und auch wieder näher ranzukommen, weil das ganze Feld einfach eine gute Entwicklung hingelegt hat. Ich glaube, ich habe die Wettkämpfe in Trondheim angeschaut, wenn man die Läufe gesehen hat oder auch das Springen, dann war das schon eine gute Werbung. Es war eng beieinander. Das war am Ende auch mit dem letzten Berg, mit dem Angriff von der Gida im Einzel, glaube ich, schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Und das kam im Fernsehen auch extrem gut rüber. Und da hat, glaube ich, jeder gesehen, dass die nordischen Kombiniererinnen mittlerweile sehr, sehr gut Skispringen können, und aber auch sehr, sehr gut langlaufen können.
Ja, und vor allem, ich war sehr angetan vom Zuschauerzuspruch. Also wenn man gesehen hat, was teilweise abends bei den Spezialisten nicht los war, da habt
Das
ihr ja
stimmt.
echt volle Hütte gehabt quasi.
Ja, habe ich auch von den Skispringerinnen gehört, dass da oft an der Schanze gar nicht allzu viel los war. Aber wenn man
Ja.
die Fernsehbilder gesehen hat von den nordischen Kombinationswettkämpfen, da war schon gut besucht.
Jetzt habt ihr ja im Sommer mal wieder, ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir uns über das Thema unterhalten, eine wegweisende Entscheidung. Das IOC stimmt darüber ab, ob ihr jetzt 2030 dann endlich bei Olympia dabei sein dürft. Wie blickst du da drauf und was nimmst du so von deinen Kolleginnen wahr? Wie zuversichtlich ist man da, dass das klappt?
Ich glaube, die Hoffnung hat niemand aufgegeben. Zuversichtlich sind alle, weil mehr als das, was jetzt die letzten Jahre passieren konnte, war, glaube ich, nicht möglich. Und ich denke, die Werbung nach außen war jetzt schon gut. Letztendlich wird man es wenig, also es ist traurig, aber man wird es wenig beeinflussen können. Man weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht, die die Entscheidungen treffen. Wir haben schon zweimal gedacht, dass eigentlich kein Weg dran vorbeiführt. Vor allem beim letzten Mal waren sich, glaube ich, alle zu 95% sicher, dass die Entscheidung gar nicht dagegen fallen kann. Und dann waren wir doch alle ganz schön enttäuscht, als die Entscheidung kam, dass es jetzt 2026 nicht mehr dabei sein wird. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil die Entscheidung auch so, oder die Menschen, die das entscheiden, glaube ich, so ein bisschen unberechenbar sind. Sie waren wohl jetzt vor Ort in Trondheim und was ich gehört habe, waren sie auch sehr angetan. Ich glaube schon, dass es wenig gibt, das aktuell dagegen spricht. Mir würde jetzt kein Argument einfallen, mit dem man noch argumentieren könnte, dass die nordische Kombination nicht spannend ist und nicht fernsehtauglich ist. Ich hoffe, dass es olympisch wird. Ich drücke auch allen die Daumen und ich glaube, verdient hat sich auf jeden Fall jede einzelne Sportlerin, die große Plattform zu kriegen. Mich würde es jetzt wirklich schockieren, wenn es wieder abgelehnt wird und auch die Männer rausfliegen. Ich glaube, damit rechnet aktuell auch keiner und das will sich auch keiner ausmalen. Aber wie entschieden wird, können wir leider jetzt nicht mehr beeinflussen und wir müssen einfach hoffen, dass es zugunsten der nordischen Kombination ausfällt.
Also würdest du auch sagen, dass jetzt Sachen wie zum Beispiel dieses Compact Race, was eingeführt wurde, auch ein guter Schritt war für die NOCO?
Für die Fernsehbilder auf jeden Fall, weil der Wettkampf einfach spannender ist. Es gibt zwar schon auch viele Sportler, die da nicht so angetan von sind, da gehöre ich auch dazu. Weil einfach das Skispringen so wenig Wert hat. Aber ich glaube, wenn man es aus der Perspektive sieht, was dieser Wettkampf bewirken soll, denn es ging darum, mehr Spannung zu erzeugen und das hat dieses Format auf jeden Fall geschafft. Ich glaube auch, dass es definitiv jetzt so etabliert im Weltcup-Kalender drin bleibt und für den Zuschauer draußen am Fernseher ist es mit Sicherheit ein Wettkampf, der viel, viel spannender ist zum Anschauen.
Definitiv. Und ich sag mal, solange er quasi gleich oft stattfindet wie ein Massenstart, können sich, glaube ich, beide Lager nicht beschweren, weil
Ja,
in dem.
das ist ja leider nicht der Fall, aber es
Ja.
wäre schon schön, wenn es irgendwie ausgeglichen bleibt, weil wenn es jetzt nur noch Compact Race geben würde, dann würde, glaube ich, das Niveau im Skispringen auch ziemlich schnell wieder rasant abnehmen, weil dann alle nur noch auf Laufen trainieren, weil es egal ist, ob man 50, 60 oder 70 Meter springt. weil die Abstände einfach so gering sind. Und das wäre, glaube ich, für die Sportler dann auch wieder schädlich, weil das Skispringen dann sehr drunter leiden würde und jeder nur noch Laufen trainiert und die Fernsehbilder schlechter wären. Und das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn, der da verfolgt werden sollte. Also es sollte schon auch so bleiben, dass nach wie vor Wettkämpfe für beide sind, für gute Springer und für gute Läufer.
Jetzt hast du schon gesagt, wäre vielleicht in deinem Kopf nochmal anders gewesen, wenn ihr letztes Jahr oder nächstes Jahr Olympia gehabt hättet, dann hätte man sicherlich nochmal drüber nachdenken können, ob es eine Option wäre, weiterzumachen. Du hast auch als Spezialistin leider nicht die Gelegenheit gehabt, bei Olympia damit dabei zu sein. Ist das für dich ein unerfüllter Traum oder wie blickst du darauf zurück, schlussendlich?
Ja, es hat mich schon lange beschäftigt, gerade als Skispringerin, dass es zweimal so blöd gelaufen ist, dass ich mich kurz vor Olympia verletzt habe. Das war schon ziemlich bitter, vor allem 2018, als ich richtig gut drauf war, gleich beim ersten Weltcup-Wochenende die Quali geholt habe und schon fest nominiert war und mich dann wieder verletzt habe und tatsächlich auch genau am gleichen Tag im gleichen Krankenhaus lag.
Oh nein.
4 Jahre davor und mir dachte, gibt's doch nicht. Jetzt habe ich 4 Jahre trainiert und alle haben damals gesagt, naja, 2014 war es nicht dabei, aber dann 2018 und dann passiert einem 2018 einfach genau das gleiche wieder. Und man weiß eben, das ist nichts, was nächstes Jahr wieder kommt oder in 2 Jahren kommt, sondern erst wieder in 4 Jahren. Und 4 Jahre sind einfach verdammt lang. Als ich dann gewechselt habe, habe ich natürlich schon ein bisschen damit geliebäugelt, dass es zu 26 olympisch wird und ich vielleicht noch einmal die Chance habe, dabei zu sein. Was sich ja dann leider aber auch nicht bewahrheitet hat, aber trotzdem konnte ich das jetzt ganz gut abschließen und habe jetzt auch die letzten Olympischen Spiele verfolgt und viel gehört und dann auch festgestellt, okay, es ist, glaube ich, auch manchmal auch nicht das, was man früher als Kind gedacht hat, was es ist, weil die Olympischen Spiele doch die letzten Jahre, man hat es oft mitgekriegt in den Medien, ja, irgendwie so ein bisschen der olympische Spirit verloren gegangen ist. Ich glaube, jetzt in Mailand kann es wieder anders ausgehen oder aussehen, aber jetzt 2018 und 2022 waren viele sehr enttäuscht und meinten, das war bei weitem nicht das, was sie sich irgendwie erhofft hatten. Und ich glaube, es macht aus mir keinen besseren und keinen schlechteren Mensch, ob ich da jetzt dabei war oder nicht. Letztendlich ist es ein Wettkampf. Ist natürlich schade, aber jetzt auch nicht so, dass ich da noch arg hinterher traue. Also ich habe das jetzt mittlerweile ganz gut abgehakt.
Okay, dann kann man ja da zumindest einen positiven Strich auch drunter ziehen. Jetzt nicht sagen, ach, da traue ich jetzt mein Leben lang nach. Das wäre ja auch nicht
Nee,
schön.
das nicht.
Du hast ja sogar ursprünglich mit der NOCO angefangen, also bevor es die NOCO bei den Frauen überhaupt gab, kann man ja so salopp irgendwie sagen. Wie war das damals eigentlich? Hast du dann Wettkämpfe gegen Jungs bestritten oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, bei uns im Verein war das damals üblich bei Klaus Heiß, bei unserem Trainer, dass alle von klein auf einfach langlaufen und Skispringen lernen. Da gab es überhaupt gar nicht, dass man sagt, man macht Kombination oder nur Skispringen.
Ah, okay.
Was ich aber auch ganz gut fand, weil man einfach im Nachwuchsbereich dann ganz gut ausgebildet wird und es mit Sicherheit nicht schadet, auch auf Langlaufskiern zu stehen. Bin dann auch im Schülercup noch in einer Kombination gestartet, musste da aber tatsächlich bei den Jungs in der Jahrgangsgruppe mitstarten, weil ich einfach das einzige Mädchen damals war. Hat mich aber kaum gestört. Ich war da auch als Mädchen gar nicht mehr so schlecht. Klar, je älter ich dann wurde, desto größer sind die Unterschiede geworden. Und dann musste ich mich auch irgendwann spezialisieren, was darum ging, einen Kaderplatz zu kriegen beim Deutschen Skiverband. Und da hieß es, deutsche Kombination gibt es nicht. Entweder du machst es Langlaufen oder Skispringen. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache Skispringen. Aber ja, von klein auf bin ich immer bei den Jungs gestartet. War auch immer das einzige Mädel, war natürlich nicht so einfach, aber ich habe mich da ganz gut eingefügt und mich auch gar nicht so schlecht geschlagen.
Lernt man ja auch in gewisser Weise sich dann schon zu behaupten und sich durchzusetzen. Also sowohl jetzt im Wettkampf als auch, wenn es um ganz banale Dinge geht, oder? Also es ist ja eine Schule fürs Leben, so gesehen auch.
Das schon, ja. Es war auch ganz interessant, weil viele andere mussten tatsächlich auch beides machen bei den Jungs. Und ich bin zum Beispiel dann oft mit Karl Geiger zusammen auf die Strecke gegangen und war sogar schneller als er. Ich habe letztens erst eine alte Ergebnisliste gefunden von 2006 aus Asbüchel vom Schülercup. Ja, also wenn man schaut, wer da damals mit dabei war, da war ich, glaube ich, 9. oder 10. Also es war jetzt nicht so, dass ich da völlig untergegangen bin. Ich konnte da schon auch mitschwimmen und habe mit Sicherheit auch gelernt, mich da ganz gut durchzusetzen, weil es früher eben normal war, dass ich auch nicht in einer Gruppe mit Mädchen trainiert habe, sondern immer mit Jungs zusammen und war auch öfter dann eine von den Jüngsten. Und da wurde noch nicht so viel Rücksicht drauf genommen, ob ich jetzt langsamer bin, ob ich weniger laufen kann. Da hieß es, du bist in der Gruppe und du machst halt alles mit, was die anderen machen, was mit Sicherheit im Nachhinein noch nicht geschadet hat.
Ja, ganz bestimmt, ja. Und dann, als du ja dann dich spezialisiert hast, war es ja auch noch die Zeit, wo die höchste Serie bei euch der COC war und es darum ging, kriegen wir jetzt Weltmeisterschaften und Olympische Spiele gab es ja damals auch noch nicht. Also diesen Kampf hast du ja damals auch schon mitgemacht, könnte man sagen.
Ja, genau. Ich glaube, in Klingenthal bin ich zum ersten Mal gestartet. Da war Continental-Cup noch die höchste Serie, aber es war schon immer gut besucht. Da waren alle da aus Amerika, Kanada. Da waren ja auch 50, 60 Starterinnen. Da auch in meiner Zagen war jedes Jahr eine Riesenveranstaltung. Da gab es nichts. Da gab es wirklich, da gab es keinen Weltcup. Da wurde das auch eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Da hat man sich auch gefühlt wie in so, wie bei so einem Schülercup. Aber es ist dann schon recht schnell gegangen, nachdem vor allem die Amerikanerinnen damals extrem viel Druck gemacht haben, gerade in Bezug auf Olympia. Kam dann schon schnell der Weltcup und dann kam die WM, beziehungsweise die WM kam ja sogar vor dem Weltcup schon, die war 2009 und dann irgendwann 11 oder 12 kam der erste Weltcup dazu. Es war dann schon nochmal ein Riesenschritt und wenn man gesehen hat, wie schnell die Entwicklung ging, dann ist es jetzt auch in der Kombination, finde ich, ähnlich schnell gegangen. Aber ja, es war schon was ganz anderes damals, kann man mit heute überhaupt gar nicht vergleichen.
Ja, das glaube ich total. Aber das ist eine Frage, die ich eigentlich so ziemlich jeder stelle. Gab es für dich irgendwie den Punkt oder den Lernprozess, dass du begriffen hast, hey, ich bin nicht nur Sportlerin, sondern ich muss jetzt sogar für meine Rechte, für meine Wettkämpfe, für Gleichberechtigung kämpfen? Wie war das bei dir?
Ja, das schon. Auch als ich als kleines Mädchen da mit reinkam, da war ich ja mit Abstand die Jüngste. Da waren viele Erfahrene ja noch mit dabei, wie Adeline Sevan, Annette Sagen, Ulrike Kressler, die damals für mich so ein Vorbild waren. Und die haben da schon extrem gekämpft und auch die ganzen Jungen da mit reingezogen. Man hat schon gelernt, von klein auf immer für alles kämpfen zu müssen. Das war nicht selbstverständlich, dass man die Wettkämpfe hat, dass es richtige Trainingsgruppen gab, dass wir Material gekriegt haben. Es war alles, man hatte eigentlich nichts. Wir haben dann irgendwann einen Sprunganzug gekriegt für ein Jahr. Da hat man sich dann schon immer, ja, oft auch einfach nicht wahrgenommen gefühlt, weil man noch keine Aufmerksamkeit gekriegt hat. Aber wir haben es, glaube ich, alle gemacht, einfach weil wir Spaß hatten. Und es ist ja auch schön, wenn man dann im Nachhinein so ein bisschen drauf zurückblicken kann, wie man angefangen hat und wie man jetzt aufhört, was sich in der Zeit getan hat und dass man da so einen kleinen Teil zu beitragen kann. Aber es ist schon so, dass der Weg mit Sicherheit nicht der einfachste war und man für alles kämpfen musste. Ich weiß auch noch in den ersten Jahren, da gab es dann im DSV schon für alle irgendwie Top-10-Gesamtweltcup ein Audi und bei uns gab es dann für die Ulrike Kressler, die bei der WM Silber geholt hat, dann ein Fahrrad gekriegt.
Wow.
Da hat man dann schon schnell gemerkt, welchen Stellenwert man hat. Und es war auch oft so, dass es hieß, ja, ihr kriegt keine Sponsoren, ihr müsst alle Sponsoren an die Verbände abtreten, damit wir überhaupt Geld haben, um euch zu fördern. Also es war schon so, dass die Sportart auch damals einfach kein Geld eingebracht hat und es immer schwierig war, uns zu fördern. Aber man hat gemerkt, der DSV will es machen, aber da mussten wir dann schon mit kleinen Schritten vorangehen und mit wenig zufrieden sein. Aber ich finde es umso schöner, wenn man sieht, welches Ansehen das Skispringen jetzt hat bei den Damen. Da ist schon sehr, sehr viel passiert.
Ja, wobei ich
Aber
gerade
bei
jetzt so
weitem
dachte,
noch nicht zu Ende.
ja, natürlich, hoffentlich. Wobei ich dachte gerade so, okay, Fahrrad gegen Audi ist ja so wie Shampoo und Duschgel gegen
Ja,
Preisgeld.
es zieht sich leider immer noch mit durch. Es ist jetzt, glaube ich, schon Meckern auf hohem Niveau, wenn man es vergleicht mit damals, als die ganzen Trainer, wenn ich da an Daniel Vogler zurückdenke, der hat das ja nicht mal hauptberuflich gemacht, der hat das halt nebenher gemacht, weil er Spaß hatte. Da war das alles auch wahnsinnig unprofessionell, aber es hat funktioniert und solche Leute hat man früher eben gebraucht, die da eine Leidenschaft für hatten und sich dafür eingesetzt haben. Genauso hat man eben die Sportler gebraucht damals, die gesagt haben, ich mache den Sport, auch wenn ich weiß, dass ich da eigentlich keine Plattform habe. Und das keine Sportart ist, mit der ich irgendwie berühmt werden kann oder meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Wir haben es halt alle gemacht, weil wir wahnsinnig viel Spaß hatten und eine coole Gruppe waren. Und so dieses Gesamtgefüge aus diesen ganzen Menschen, die da so viel Leidenschaft reingesteckt haben, hat dann eben dazu beigetragen, dass da doch was Größeres draus werden konnte. Aber irgendwann muss man immer mit irgendwas anfangen. Und klar ist man oft am Meckern und sagt, ja, und das haben wir nicht, und das haben wir nicht, und das fehlt noch. Aber man kann eben nicht alles auf einmal haben. Und ich glaube, so ist es jetzt eben auch in der nordischen Kombination. Wir haben, glaube ich, jetzt sehr, sehr schnell die WM gekriegt damals in Oberstdorf, obwohl es davor auch wenig Wettkämpfe gab, auch nur Continental Cup. Und ja, ich hoffe natürlich, dass Olympia jetzt noch dazu kommt.
Und weil du gerade sagtest, man lernt sich auch irgendwie zufrieden zu geben oder wertzuschätzen, was man hatte, war das eine Erfahrung, die du selber dann auch machen musstest, leider Gottes, wenn man denn so will, vor allem nach deinem ersten Sturz, wo du ja dann mal gesagt hast, ich bin eigentlich echt knapp am Rollstuhl vorbeigeschrammt.
Ja, das hat mich schon, glaube ich, auch menschlich sehr geprägt, weil ich damals eben wusste, wie schnell sowas halt auch mal böse ausgehen kann. Da war ich, glaube ich, 21 Jahre alt, lag wochenlang im Krankenhaus und musste, glaube ich, 8 Tage warten, bis jemand kam, der mich überhaupt operiert hat, weil es so eine komplizierte Trümmerfraktur war. Und ich hatte eigentlich Angst davor einzuschlafen, habe fast tagelang nicht geschlafen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich aufwache, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen kann. Da habe ich schon
Was?
gemerkt, okay, scheiße, du bist noch so jung, aber kämpfst gerade drum, dass dein ganzes Leben nicht irgendwie jetzt den Bach runtergeht. Es war schon eine sehr, sehr bittere Erfahrung, aber im Nachhinein habe ich, glaube ich, auch gelernt, da an Dinge einfach anders zu sehen, weil ich danach froh war, dass es so gut ausgegangen ist. Und ich überhaupt Sport machen konnte, dass ich wieder Skispringen konnte, hatten viele, glaube ich, auch nicht für möglich gehalten. Es gab schon viele Ärzte, die auch gesagt haben, die Ski kannst du in die Ecke stellen, sei froh, wenn du auf die Beine kommst und Fahrrad fahren kannst. Da habe ich auch gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so verbissen war und ein schlechter Wettkampf, dann war er halt mal schlechter. Wenn ich mal 5 Meter kürzer gesprungen bin, dann war es halt so, aber da habe ich gelernt, irgendwie ein bisschen lockerer damit umzugehen und habe mich natürlich über so kleine Erfolge viel, viel mehr gefreut, weil es für mich persönlich dann einfach mehr wert war mit der Vorgeschichte. Und ja, ich war nicht mehr ganz so verbissen und früher habe ich nach einem schlechten Sprung ständig geweint und dachte mir dann im Nachhinein, wie doof eigentlich, dass man weint, nur weil man jetzt mal einen schlechten Sprung gemacht hat. Und da habe ich dann schon festgestellt, dass mir das, glaube ich, persönlich schon weitergeholfen hat, jetzt nicht nur beim Sport, aber dass man einfach dankbarer ist auch für Kleinigkeiten, dass man einfach auch Sachen manchmal nicht so weit vorherschiebt. Ich bin jetzt einfach so, dass ich sage, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann mache ich das. Genauso war es mit Kombinationen. Ich hatte da einfach Lust drauf, eine neue Kombination zu machen und dann war es mir egal, was die anderen sagen, ob die Sportart jetzt wieder bei Null anfängt, ob mich alle dafür belächeln und sagen, was will die hier? Aber ich wollte das einfach machen und dachte mir, okay, dann mache ich das jetzt auch. Weil man da, glaube ich, schon merkt, wenn man mal so ein, zwei Erlebnisse hatte, dass man einfach das machen sollte, was einem Spaß macht.
Das klingt nach einer wunderbaren Lebensweisheit, ja, definitiv. Wie, also auch jetzt in Bezug auf den zweiten Sturz, den du ja auch schon angesprochen hast, wie verarbeitet man sowas und vor allem, wie hast du es dann wieder geschafft, furchtlos wieder dich die Schanzen herunterzustürzen? Weil Skispringen, egal wie du körperlich drauf warst, es ging ja bis zuletzt auch weiterhin ziemlich gut.
Ja, ich hatte die richtigen Menschen, glaube ich, um mich herum, ein gutes Umfeld, wurde auch in der Reha immer bestens versorgt, habe mir dann auch 2014 nach dem Sturz, habe ich gemerkt, dass ich es psychisch auch nicht packt, das irgendwie alleine zu bewältigen, habe mir dann einen Traunstein, einen Psychologen, einen Mentaltrainer dazu geholt, mit dem ich bis jetzt sehr, sehr viel gearbeitet habe, weil man dann irgendwann, glaube ich, auch einsehen muss, dass man die eine oder andere Lösung eben nicht alleine finden kann. Das hat mir extrem geholfen und einfach das Umfeld, dass mir nie irgendjemand Stress gemacht hat. Ich hatte immer die Zeit, die ich gebraucht habe. Ich hatte immer gute Menschen um mich herum, zu denen ich Vertrauen hatte. Ich glaube, das ist beim Skispringen auch verdammt wichtig nach so einem Sturz, dass man halt einfach mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, darüber alles reden kann und da eine gute Vertrauensbasis hat. Bin dann auch immer wieder auf alte Schanzen zurück, habe auch jedes Mal, egal nach Kreuzbandriss, nach meinem Wirbelbruch in Bad Griesbach auf dieser 50-Meter-Schanze angefangen, weil ich die einfach von klein auf kannte und wusste, da bist du mit 8 Jahren schon runtergekommen, dann schaffst du das jetzt auch. Habe dann oft auch wieder meine alten Heimtrainer daheim aufgesucht und ich glaube, dass das schon auch so ein Schlüssel war, dass ich eben wusste, auf wen ich mich verlassen kann und auf welchen Schanzen ich mich wohlfühle und dann auch immer wieder dahin zurückgekehrt bin und wusste, da kriege ich die Hilfe und auch die nötige Sicherheit. Klar, es ist was, das kann man nicht von heute auf morgen einfach ausschalten. Das braucht dann schon Zeit. Man kann nicht erwarten, dass man dann anfängt und direkt nach 2 Wochen wieder auf ein super Niveau springt. Manchmal ging es am Anfang extrem gut, war dann auch schön, aber dann kam danach doch nochmal so ein Rückschlag. Aber ich habe dann schon gemerkt, nach so langen Verletzungen, dass man fast einfach ein Jahr braucht, um wieder das Vertrauen zu haben, um die Sicherheit zu haben und wieder an die Grenzen geht, weil man kann Skispringen, dass es super sicher aussieht, dass man jede Schanze runterkommt, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man dann wirklich wieder auf dieses Leistungsniveau kommen will, um im Weltcup irgendwo mitzuspringen oder mitzulaufen. Und das
Und
schafft
dann,
man nicht in Wochen, das braucht einfach Zeit und die muss man sich dann noch nehmen.
ja, und dann ja sicherlich auch gerade in Serien, wo du jetzt unterwegs warst, die einfach von Monat zu Monat sich so entwickelt haben, wo du ja dann
Ja.
gemerkt hast nach den Pausen, oh krass, die haben schon wieder so einen Sprung gemacht nach vorne auch.
Ja, das kommt noch dazu. Es tut sich einfach auch beim Skispringen extrem viel, die Technik, das Material, wenn man anfängt. Das ist schon immer viel, was man aufholen kann. Und je länger man natürlich raus wird, desto mehr verpasst man. Das macht es extrem schwierig, dann natürlich schnell den Anschluss wieder zu finden, weil man muss einfach auf einem guten Niveau springen und auch dann wieder, bis man überhaupt anfangen kann mit Materialtesten und auch die Konstanz wieder hat. Das braucht einfach Zeit. Deswegen, ich bewundere alle, die sich irgendwie nach Verletzungen wieder zurückkämpfen. Und oft wird dann immer danach erwartet, dass man auf die Schanze geht und einfach wieder so gut ist wie davor. Aber wenn man selber mal Verletzungen durchgemacht hat, dann weiß man, wie mühsam das ist und wie lange und wie oft man da Sachen hinterher rennt.
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, einfach kein anderes Wundermittel. Da braucht man einfach die Zeit und die muss man sich dann aber auch nehmen und sich möglichst wenig Stress selber machen.
Du bist ja trotzdem einmal auf dem Weltcup-Podium gewesen, damals in Ljubno. Auch keine einfache Schanze, aber zusammen mit deinen beiden Teamkolleginnen. Ist das so ein Tag, den man in seinem Leben dann nicht vergisst, vor allem weil es das erste Mal auch war und dann noch unter diesen Umständen?
Ja, da werde ich mich schon immer dran erinnern. Das war schon ziemlich cool. Ich glaube, das hat keiner erwartet, weil wir damals eigentlich nach Ljubno gefahren sind und keiner mochte die Schanze und jeder dachte sich kurz vor der WM, das müssen wir nur irgendwie rumkriegen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwo eine Zeitungsüberschrift gelesen habe von Carina. Da stand drin, irgendwie steiler Anlauf, kurzer Tisch. In Ljubno war ich schon immer scheiße. Also wir sind da damals echt hingefahren und keiner hat sich darauf gefreut. Aber es war eben der letzte Weltcup vor der WM. Und ja, dass wir dann an 1, 2 und 3 waren, das war für uns irgendwie unglaublich. Auch der Andi Bauer, weiß ich noch, der stand auf dem Turm, der hat einfach nur den Kopf geschüttelt, weil er es gar nicht fassen konnte und meinte dann danach noch, ja, er hatte jetzt nach dem ersten Durchgang 1, 2 und 3 und er hat einfach nur gehofft, dass eine durchkommt. Dass aber dann alle drei nochmal einen guten Sprung machen und wir zu dritt auf dem Podest standen und für mich dann auch noch zum ersten Mal war schon was sehr, sehr Besonderes. Erlebt man nicht oft.
Und vor allem, also ja, erlebt man nicht oft. War das erste Mal im Frauenweltcup überhaupt und hat es seitdem auch nur einmal gegeben. Also es ist ja schon was Historisches, was ihr da geschafft habt an
Ich
dem
glaube, das
Tag.
ist immer das Schönste, wenn man mit Teamkollegen zusammen irgendwo auf einem Podest stehen kann und sich einfach
Ja.
mit den anderen zusammen freuen kann.
Durftest du ja dann kurz danach auch bei der WM mit Mixed Gold. Würdest du sagen, das war so der schönste Tag in deiner Sportlerlaufbahn?
Ja, und glaube ich auch mit der emotionalste Tag. Gerade mit den ganzen Geschichten von davor. Ich muss dazu sagen, ich hatte in diesem Sommer nicht mal einen Kaderstatus.
Oh krass, das hatte ich gar nicht mehr auf
Ähm,
dem
und
Schirm.
habe mich
Okay.
alleine vorbereitet mit Hilfe der Bundespolizei in Bad Endorf. Da kam da noch relativ viel zusammen, weil es genau das Jahr war, in dem ich Abschlussprüfungen bei der Polizei hatte. Einen Tag vor der Abschlussprüfung ist mein Vater gestorben. Da war ich kurz davor, eigentlich alles irgendwie an den Nagel zu hängen, weil ich gar keinen Kopf für Skispringen hatte. Da war es damals eben die Karina, die mit mir in der Ausbildung war, die ja mir da geholfen hat, irgendwie aus dem Loch rauszukommen und mich immer wieder motiviert hat und meinte, komm doch ins Training, ist gute Ablenkung. Und ich dachte mir, ich habe keinen Bock auf Training und packt es irgendwie vom Kopf her gerade überhaupt nicht. Und letztendlich war es aber, glaube ich, für mich dann auch die beste Ablenkung, dass ich da dann viel unterwegs war, dort eben an dieser Sportschule unter vielen Sportlern war, die mich dann doch irgendwie wieder dazu motiviert haben, Sport zu machen und dran zu bleiben. Und ich wusste, es könnte meine letzte Saison werden, weil ich eben damals keinen Kader hatte und wusste, ein Jahr kann ich überbrücken, aber keine zwei. Und dass ich da dann im Herbst die Weltcup-Quali geschafft habe und überhaupt im Weltcup war und dann in jedem Weltcup, glaube ich, Top 10 war und zur WM gefahren bin, das war irgendwie alles für mich so gar nicht greifbar, weil ich selber gar nicht wusste, wie ich es geschafft habe. Da kam sehr viel zusammen und dass ich da dann natürlich auch noch eine Goldmedaille gewinne, das war irgendwie, da war ich komplett überfordert mit. Und es war einfach wahnsinnig emotional. Ich glaube, mit diesen ganzen Vorgeschichten war es einfach nochmal so viel krasser als sonst.
Ist ja dann auch nochmal für einen selber auch, dann merkt man so, ey, krass, dass ich das schaffen konnte, dass das
Ja.
überhaupt möglich war.
Ich glaube, es ist was anderes, wenn man irgendwo hinfährt und man weiß, man ist dazu in der Lage und man rechnet damit, ja, eine Medaille ist schon drin, oder ob man einfach mitfährt und denkt, okay, krass, im Sommer habe ich gar nicht trainiert, im Sommer dachte ich hier auf, jetzt
Ja.
stand ich auf dem Podest, jetzt fahre ich zur WM. Und ich habe damals auch nicht damit gerechnet, dass ich im Mixteam starten darf, weil die Karina und die Kata ja doch eine Bank waren. Und die waren, glaube ich, im Gesamtweltcup ganz, ganz vorne. Aber wir hatten eben diese klare Regelung, alles, was davor war, zählt nicht. Und die besten zwei aus dem Einzel starten im Mixteam. Dann war ich halt plötzlich mit Platz 6 die Zweite. Und die Kata war, glaube ich, Achte. Also die waren nur knapp hinter mir. Und da habe ich auch noch nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich starte, weil das für mich klar war, okay, das sind die zwei, die das ganze Jahr konstant waren und das sind auch die zwei, die es meiner Meinung nach verdient hätten. Und dann hieß es am Abend plötzlich, dass ich starte. Da war ich richtig nervös, weil ich dachte, jetzt kannst du es nur verkacken. Weil es schon auch viel Verantwortung war und ich so eine Situation noch nie hatte. Aber ja, ich habe es ganz gut gelöst.
Das kann man definitiv so sagen. Und dann noch auf so einer speziellen Schanze ja auch, weil die in Lahti, das ist ja jetzt keine, die, wer weiß, wie oft in der Landschaft rumsteht.
Ja, ich war davor auch noch nie dort. Ich wusste
Ach,
nicht, was mich
krass.
erwartet, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in keinem Sprung unter 90 Meter war. Also es war jeder Sprung irgendwie gut. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber hat hingehauen.
Aber jetzt auch mit der Vorgeschichte, ich muss ehrlich sagen, es war mir gar nicht so bewusst. Also vielleicht wusste ich es damals, aber es ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her. Versteht man, glaube ich, dann auch von außen her, warum diese Verbindung, die du zu Carina auch hast, das hat man ja jetzt auch nochmal gesehen bei den Posts, warum die so besonders ist, also warum ihr ja Freundinnen fürs Leben geworden seid quasi.
Ja, wir waren schon von klein auf immer zusammen unterwegs mit 8, 9 Jahren und dann eben zusammen in Bad Endorf bei der Bundespolizei, haben da jahrelang zusammen trainiert. Wir haben ja dann auch zusammen gewohnt in Rosenheim in der WG. Da war ich auch beeindruckt, weil wir haben zusammen trainiert, wir haben zusammen gewohnt, wir haben zusammen unterwegs oft auch noch das Zimmer geteilt, aber wir haben uns nie gestritten und das hat immer gut funktioniert und wohnen ja auch jetzt noch beide am Chiemsee. Verstehen uns wahnsinnig gut, machen oft Sachen miteinander. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden.
Wer hat dich außer ihr während deiner Laufbahn noch so am meisten geprägt? Was sind da so für Menschen, auf die du jetzt sagst, oder über die
Glaube,
du jetzt
alle kann ich
sagst?
nicht aufzählen.
Nee, aber so die, es gibt ja so die, weiß ich nicht, die Bezugspersonen,
Ja,
die
wem ich, glaube ich,
nächsten.
schon sehr, sehr viel zu verdanken habe, ist der Bauer Andi, der
Ja.
damals eben in Russland mit dabei war, und die Juliane Strehle, unsere Physiotherapeutin, die dort mit mir im Krankenhaus waren und, glaube ich, im Hintergrund wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben, dass es überhaupt hingehauen hat, dass ich aus Russland irgendwie wegkomme. Und der Andi ist mit mir heimgeflogen. Erst mit dem Hubschrauber an den Flughafen, vom Flughafen mit so einem kleinen Jet nach München, und er hat tatsächlich die Verantwortung übernommen, 5 oder 6 Stunden meinen Kopf zu halten, weil man wusste, es darf nichts passieren. Jede kleinste Bewegung, weil es eben eine instabile Trümmerfraktur war. könnte dazu führen, dass ich querschnittsgelähmt bin. Und
Boah.
er hat aber gesagt, er macht das. Eigentlich war ich nicht transportfähig, aber die deutschen Ärzte haben dann entschieden, oder einer hat gesagt, wenn es meine Tochter wäre, ich würde sie trotzdem heimholen. Also sind wir heimgeflogen. Und er ist tatsächlich mitgeflogen, hat mit der Physio nochmal geübt, wie man diesen Kopf am besten hält und hat den auch keine Sekunde losgelassen.
Krass.
Und ist dann mit mir nach München geflogen und stand dann da im Krankenhaus. Der war fix und fertig, weil das für ihn, glaube ich, hat er auch immer wieder erwähnt, auch als er das Rennen aufgehört hat, dass das so mit die schlimmste Erfahrung war, die er eben gemacht hat, aber dann eben auch umso schöner, dass wir danach dann diese Mixteam-Goldmedaille gewonnen haben, weil er alles miterlebt hat. Das hat ihn, glaube ich, schon viele graue Haare gekostet. Aber da habe ich ihm schon sehr, sehr viel zu verdanken, dass das damals so gut ausgegangen ist. Weil das
Krass.
muss man, glaube ich, in dem Moment erstmal danach erstmal so machen und sich dann auch dem bewusst sein, was passieren kann und welche Verantwortung man da trägt.
Ja. Wow, also wüsste ich jetzt nicht, ob ich mir
Nee,
das in der Lage zugetraut
auch
hätte, ey.
seitdem, wir haben immer noch sehr, sehr viel Kontakt und er schreibt regelmäßig und wir telefonieren oft.
Schön.
Ja.
Das sind ja Bände, die fürs Leben bleiben, kann man dann ja
Das auf
sagen.
jeden Fall, ja.
Ja. Ja, warum du dann schlussendlich zur NOKU gewechselt bist, hast du ja schon ge gesagt, aber es war ja, waren ja nochmal spezielle Umstände, nicht nur, dass du dir noch eine zweite Sportart quasi wieder angeeignet hast, sondern es war halt auch noch Corona zu der Zeit. Wie verlief dann deine Eingliederung quasi und deine Eingewöhnung an das neue Umfeld auch, an das Training?
Ja, tatsächlich habe ich am Anfang komplett allein trainiert, weil es eben schwierig war. Wir hatten ja eigentlich keine richtigen Trainingseinheiten. Wir haben halt die Pläne gekriegt und mussten dann mehr oder weniger selber trainieren. Das war natürlich ein bisschen blöd als Einstieg, was natürlich schöner gewesen wäre, irgendwie in der Gruppe anzufangen. Aber ich glaube, dass wir das in Bad Endorf ganz gut gelöst hatten. Wir waren eine kleine Gruppe, hatten auch zwei Trainer, Björn Kircheisen und der Nico Reichenberger. Und haben das dann so aufgeteilt, dass sich der Nico eigentlich am Anfang komplett alleine um mich gekümmert hat, weil ich halt auch gerade was Techniktraining anging, was das ganze Laufen anging, jemanden gebraucht habe, der einfach oft dabei ist und viel draufschaut, weil ich nicht so viel alleine machen konnte. Ich konnte nicht allein Skirollen, ich konnte kein Techniktraining alleine machen, man musste immer wieder draufschauen. Und der hat mich jetzt auch eigentlich die letzten 4 Jahre komplett mitbetreut. Und jetzt dieses Jahr haben wir es wieder zusammengelegt. Da hat auch Björn Kircheisen wieder mittrainiert mit uns allen. Aber wir hatten es davor ganz gut aufgeteilt, weil wir eben die Möglichkeit hatten, weil wir so eine kleine Gruppe waren, dass man das so aufteilen kann, dass ich wirklich jemanden hatte, der ununterbrochen draufgeschaut hat und das auch sehr individuell mit mir gestalten konnte. Ich glaube auch, dass wir das Beste draus gemacht haben und das Maximum rausgeholt haben. Jetzt im Sommer ist der Plan eigentlich voll aufgegangen, zumindest bis Oktober, bis ich dann eben krank wurde. Aber da war ich bestens betreut, da hatte ich die volle Unterstützung, was jetzt auch nicht so ganz üblich war, weil es ja am Anfang auch schwierig war mit Behördenstellen in der Kombination, dadurch, dass es nicht olympisch war. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Bundespolizei da so mitgespielt hat und gesagt hat, wir unterstützen dich, egal was du machen willst, und du kriegst von uns die gleiche Förderung wie als Skispringerin.
Ist ja definitiv nicht selbstverständlich.
Nee.
Wer das oder anders gefragt, wie viele Unterschiede oder Gemeinsamkeiten hast du dann festgestellt nach deinem Wechsel zwischen diesen beiden Lagern sozusagen?
Viele Unterschiede. Plötzlich war mein Tag ganz schön voll. Plötzlich war ich ganz schön oft kaputt. Es war schon eine krasse Umstellung von Skisprungtraining auf Kombinationstraining, weil es einfach so umfangreich ist. Und auch das Ausdauertraining natürlich am Anfang sehr schwierig war für mich, weil ich keine Grundlagenausdauer hatte. Ich glaube, die Skispringer sind, was Grundlagenausdauer angeht, die schlechtesten Sportler. Da musste ich schon sehr, sehr viel lernen. Das war auch am Anfang gar nicht so einfach. Ich hatte keine Pulsbereiche, egal was ich gemacht habe. Es war einfach immer anstrengend, da mal einen Mittelweg zu finden. Und natürlich hat dann auch die Skispringen drunter leiden müssen, was aber auch absehbar war, dass wenn ich jetzt mit diesem Ausdauertraining anfange und mein Körper kannte sich überhaupt gar nicht mehr aus und wusste nicht, was tut die jetzt, dass das Skispringen dann natürlich nicht mehr von alleine geht. Plötzlich musste ich Skispringen, obwohl ich blitzeblau war und musste Skispringen und hatte gar keine Kraft in den Beinen vom ganzen Ausdauertraining davor. Das war für mich neu, weil ich eben als Skispringerin gewohnt war, immer topfit an der Schanze zu stehen und immer schnellkräftig zu sein. Und plötzlich war es dann eben nicht mehr so. Dann hat mir das ganze Feingefühl gefehlt, die Ansteuerung. Das war für mich dann auf einmal ein ganz anderes Skispringen, was ich so nicht gewohnt war. Und dementsprechend, das ist auch erstmal gar nicht gut gelaufen. Dann habe ich schon gezweifelt und dachte mir, na toll, jetzt wechsle ich zur Kombination. Jetzt kann ich weder laufen noch Skispringen. Aber da hatte ich schon auch viele, auch gerade den Nico um mich rum, der meinte, nee, sei geduldig. Das wird jetzt nicht in einem Jahr. Es ist klar, dass jetzt dieses Jahr noch nichts zusammenläuft. Du brauchst da jetzt einfach die Zeit. Und dann glaub mir, da wird auch das Skispringen wieder besser, wenn du besser laufen kannst und dein Körper sich besser regeneriert und das ganze Training besser wegsteckt. Und das ist ja dann auch die letzten Jahre von Saison zu Saison immer besser geworden. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist das Skispringen auch wieder, macht es wieder mehr Spaß und ist wieder so, wie ich es eben kannte. Aber am Anfang war es schon sehr, sehr viel auf einmal.
Jetzt bist du ja quasi, kann man sagen, 5, 5,5 Jahre Kombiniererin gewesen. Wie blickst du jetzt rückwirkend drauf zurück? Würdest du sagen, ist so in etwa so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, zumindest in Sachen persönliche Erfüllung?
Ja, also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich, glaube ich, von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Also es gab nie einen Stillstand, was natürlich beim Skispringen davor schwierig war, weil wenn man mal auf einem Niveau ist, dann ist es schwierig, dass sich da noch was tut. Als ich dann gewechselt habe, hatte ich schon sehr, sehr viele Erfolgserlebnisse, weil es natürlich immer besser wurde und man dann auch gemerkt hat, okay, jetzt geht das besser und jetzt geht das besser. Und dann konnte ich mal meinen Deutschlandpokal aufs Podest laufen und dann konnte ich auch mal gewinnen und dann konnte ich auch mal beim Weltcup unter die Top 10 laufen und mal beim Sommer auf dem Podest stehen oder jetzt im Sommer einen deutschen Meistertitel holen. Da hat man dann schon gemerkt, es tut sich einfach immer was und die Fortschritte waren gerade am Anfang natürlich relativ groß und das motiviert einen. Dazu hatte ich ein saucooles Team, habe ich tatsächlich so jetzt auch noch nie erlebt, dass ich war jetzt in vielen Teams, dass sich ein Team untereinander einfach so gut versteht. Ich glaube, das ist schon auch was sehr Besonderes aus den letzten Jahren, das ich auf jeden Fall mitnehme, weil sowas nicht selbstverständlich ist.
Und sicherlich ja der Zusammenhalt in dem ganzen Tross auch. Also wenn man da sieht, wie ihr miteinander umgeht, das ist ja Friede, Freude, Eierkuchen, könnte man ja geradezu zu sagen.
Ja, viele sagen auch immer, ja, es kommt so rüber, aber ist das wirklich so? Und ich kann sagen, es ist wirklich so. Ich finde es beeindruckend, wie alle zusammenhalten und wie gut sich alle untereinander verstehen. Wir vor allem intern, aber auch nationenübergreifend. Sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt, weil es ja doch eigentlich eine Einzelsportart ist und jeder für sich selber kämpft. Macht auch jeder im Wettkampf, aber trotzdem sind alle so wahnsinnig hilfsbereit und erkundigen sich immer. Auch jetzt, als ich dann krank war und oft nicht dabei war, habe ich so viele Nachrichten gekriegt. Jeder hat sich erkundigt und wollte wissen, wie es mir geht. Und das fand ich auch irgendwie schön. Und da merkt man auch, dass es ist einfach nicht gespielt. Ich glaube, es gibt oft Bilder, Fotos, die ja natürlich in den sozialen Medien rumgehen und dann weiß man immer nicht, ja, ist das jetzt alles Show, aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass es wirklich so eine Familie ist. Vielleicht auch, weil wir eben wissen, wir müssen zusammenkämpfen und das kann nicht eine alleine irgendwas erreichen. Und wir müssen alle zusammenarbeiten, um die Sportart eben voranzubringen. Und da hängt sich dann auch jeder rein und es ist schon ein extrem guter Zusammenhalt.
Kannst du noch für dich persönlich sagen, was in dieser Zeit, in dieser Noko-Zeit für dich das schönste Erlebnis war?
Ich glaube, das Podest beim Sommer Grand Prix, das war für mich was Besonderes, weil man halt doch dann auch mal bei einer Siegerehrung mit dabei sein durfte. Ich war davor schon auch fünfte, sechste, aber da dann mal auf so einem Podest zu stehen, war schon was Besonderes. Und ich überlege gerade, was sonst noch besonders war. Natürlich die deutsche Meisterschaft im Sommer. Dieser Teamsprint, weil immer alle gesagt haben, ja, du musst da dranbleiben und dann die Natalie am Ende, die richtet das dann schon, weil du bist mit der Besten im Team. Und dann dachte ich mir irgendwann in der zweiten Runde von drei, warum soll ich mich eigentlich nur darauf verlassen, dass die Natalie das am Ende schon macht? Und hat mich dann wirklich so gut gefühlt und habe es tatsächlich geschafft, da eine 15-Sekunden-Kundenlücke zu reißen zu den anderen. Was mich dann schon stolz gemacht hat im Nachhinein, weil ich immer die war, die nicht laufen konnte und plötzlich war ich die, die ihr dann den Vorsprung mitgeben konnte und sie hat sich dann auch so umgeschaut und war irgendwie so ein bisschen irritiert, weil ich dann alleine kam und es war schon auch irgendwie so ein schöner Moment, dass ich dann wusste, okay, du bist nicht die, die immer nicht laufen kann. Jetzt warst du halt auch mal die, die mehr oder weniger die entscheidende Lücke gerissen hat und die Natalie hat es dann ins Ziel gebracht. Also es sind schon einige schöne Momente.
Das klingt schön. Vor allem, ich habe auch so gedacht, als ich deinen Post gelesen habe, dachte ich so, ja, schon irgendwie auch ein Fingerzeig an die, die so dachten, ach, was will sie jetzt da mit dem Wechsel? Hätte sie nicht einfach Springerin bleiben sollen?
Ja.
Also, dass du einfach bei dir geblieben bist und gesagt hast, pff, ich mache mein Ding und dann schauen wir mal, was rauskommt.
Ja, das wäre wahrscheinlich der einfache Weg gewesen, im Skispringen zu bleiben.
Ja, aber.
Da gab es dann die Wettkämpfe, da war die Plattform da. Das haben schon viele nicht verstanden, warum ich gewechselt habe, zumal ich ja auch der einen Continental-Cup davor mitgelaufen bin, bei dem ich nicht mal ins Ziel gekommen bin. Der wird mir auch in Erinnerung bleiben. Da waren, glaube ich, alle eher so weit, dass sie dachten, okay, die war jetzt einmal als Skispringerin hier dabei, kam nicht ins Ziel, die werden wir nie wiedersehen. Und für mich war das aber eher dann so ein Anreiz, dass ich mir dachte, du kannst es besser. Und hatte dann einfach da Bock drauf. Und ich glaube, dass das, also das war auch schon so ein prägendes Ereignis damals in Eisenerz. Ich habe es mir, glaube ich, schon ein bisschen einfacher vorgestellt. Viele von außen haben aber auch gesagt, da kannst du locker mitmachen. Da war ich auch ein bisschen blauäugig und dachte mir, ja, wenn das alle sagen, dann wird schon nicht so schwer sein. Und habe dann festgestellt, okay, so einfach ist es eben doch nicht. 5 Kilometer können wahnsinnig lang sein. Aber irgendwie war es auch im Nachhinein ganz witzig, weil ich damit oft so ein bisschen aufgezogen wurde, dass ich nur 3,6 Kilometer laufen kann. Mein Autokennzeichen ist seitdem auch 3600. Auch viele aus meinem Freundeskreis oder auch meine Teamkolleginnen, da haben sich schon auch sehr viele Späße erlaubt, aber ich habe das ganz gut verkraftet und für mich war das dann auch ein Stück weit einfach eine Motivation. Aber es sind schon so Anekdoten, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde und umso schöner war es dann nachher, dass ich eben auch mal den einen oder anderen für mich doch großen Erfolg erzielen konnte und dann sagen konnte, ich kann auch 5 Kilometer laufen.
Müsst du mal eine Umfrage unter deinem Freundeskreis machen, wie viele dich als Miss 3600 im Telefonbuch eingespeichert haben oder so.
Vielleicht.
Wie war das dann eigentlich, als du nochmal im Spezialweltcup unterwegs warst in Titisee-Neustadt? Weiß ich noch, damals da war ich
Ja.
auch vor Ort, war ja nicht so schön vom Wetter her und es war auch Corona, es war ganz traurig. Bist du dann auch gefragt worden, kommst du jetzt wieder zurück oder wie hat man das aufgenommen damals?
Ja, man hat mir am Anfang die Türen offen gelassen, dass ich beides machen kann. Die Skispringer haben schon auch immer wieder gehofft, dass sie vielleicht zurückkommen, weil sie doch gesagt haben, sie brauchen eigentlich jede Skispringerin. Die haben mich nur sehr, sehr ungern gehen lassen und mir deswegen auch angeboten, dass wenn was ist, dass ich jederzeit bei denen einen Sprunglehrgang mitfahren kann und auch beim Weltcup starten kann, solange die Leistungen eben passen. Und das Angebot habe ich natürlich angenommen. Und Titisee Neustadt ist ja mehr oder weniger meine alten Heimat. Habe ich natürlich angenommen, dieses Angebot. Da habe ich, glaube ich, die Quali geschafft und bin dann aber ganz knapp nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Ja, ich glaube, das war aber auch der letzte Ausflug. Jetzt waren wir im Herbst nochmal dabei bei einem Deutschlandpokal, aber ansonsten habe ich dann festgestellt, das macht eigentlich keinen Sinn, weil beides so ein bisschen geht nicht und mal damit fahren und mal damit fahren funktioniert auch nicht. Und für mich war das dann relativ schnell klar, dass das zwar nett ist, wenn sie mir die Tür offen lassen, aber
Ja.
entweder muss ich eins richtig machen oder ich lasse es halt gleich bleiben.
Bist du zumindest nochmal die Hochfestschanze gesprungen, die man ja nicht so oft
Die
springen
wollte ich
darf,
tatsächlich auch
gerade als
unbedingt
Frau?
springen, weil ich die noch nie gesprungen
Ja,
bin.
guck, check.
Ja, und da als kleines Kind oft war, das habe ich mir bei meiner Bucketlist noch abgehakt.
Sehr cool, ja. Jetzt ist ja so, wenn man sich jetzt entschließt, hey, ich mache dieses Kapitel in meinem Leben zu. Man beschäftigt sich ja dann zwangsläufig mit der Frage, was kommt danach? Kannst du schon verraten, hast du schon Pläne, was jetzt für dich in der nicht mehr aktiven Karriere folgt?
Ja, ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr, sehr strukturierter Mensch bin. und niemals irgendwas machen würde, ohne zu wissen, was kommt. Ich habe mich im Herbst beworben über die Bundespolizei auf ein Aufstiegsstudium beim Bundeskriminalamt und da jetzt vor ein paar Wochen die Zusage gekriegt. Das war für mich natürlich auch nochmal so ein Punkt. Da wusste ich, okay, jetzt hast du einen Plan B, und hast was in der Hinterhand. Das war für mich schon auch eine große Erleichterung, weil ich wusste, wenn ich jetzt aufhöre, dann habe ich direkt einen neuen Plan und weiß schon, was ich machen kann. Und sonst wäre ich wahrscheinlich noch so ein bisschen in die Luft gehangen, wobei ich durch die Bundespolizei so oder so immer gut aufgefangen worden wäre. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall einen Plan B. Das Studium geht am 1. April schon los, also gar nicht mehr so
Ui.
lang hin. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil man dann nicht allzu viel Zeit hat, sich jetzt noch Gedanken zu machen. Ich mache jetzt Oslo noch mit, dann bin ich noch 2 Wochen zu Hause, gehe noch ein bisschen Skifahren und dann sitze ich auch schon in der Hochschule. Also es ist passt jetzt zeitlich, glaube ich, ganz gut. Und ja, die Zusage kam ziemlich direkt nach Seefeld und da war ich schon sehr niedergeschlagen und schlecht gelaunt, weil irgendwie alles nicht so nach Plan gelaufen ist. Und dann war es auch irgendwie schön, dann mal eine positive Nachricht zu kriegen. Und da dachte ich mir dann auch relativ schnell, vielleicht hat das einfach so sein sollen, weil oft ist es so, dass sich dann eine andere Türe öffnet. Und deswegen habe ich mich dann jetzt auch so entschieden, weil ich dachte, dieses Angebot kann ich nicht ausschlagen. Und es ist so, so schön der Sport ist, aber irgendwann muss man den Absprung schaffen. Und jetzt bin ich ja doch nicht mehr die Jüngste. Und da dachte ich, die Gelegenheit kommt mir jetzt ganz gut. Und vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich jetzt ein neues Kapitel starten sollte.
Ja, sehr cool. Gratuliere dir ganz herzlich. Und ich meine,
Danke.
BKA ist ja jetzt auch, die nehmen ja nicht jeden, sage ich mal so salopp.
Nee, es gab auch bei der Bundespolizei nur 10 Plätze bundesweit.
Ah, krass,
War
okay.
für mich jetzt nicht selbstverständlich, dass wenn ich mich da bewerbe, dass ich da reinkomme. Ich kam auch nach jedem Auswahlverfahren heim und habe geheult und meinem Freund erzählt, dass ich so schlecht war und
Oh
durchgefallen
nein.
bin. Er hat mich dafür gehasst. Ja, und da kam jetzt eben die Zusage. Also es war ganz gut.
Ja, hervorragend. Du bist aber hoffentlich nicht eine von denen, die in der Schule dann nach dem Test oder nach der Klausur gesagt haben, boah, lief voll schlecht und dann haben sie doch eine 1 oder eine
Ja,
2
doch schon auch.
mitbekommen. Ah, okay, ich erkenne dein Muster, alles klar.
Er hat schon auch einen Grund, warum ihn jeder Strebersmann genannt hat. Es
Okay.
war auch im Team oft so, dass ich immer viel für die anderen mitgedacht habe und mein Kopf hat oft für Carinas Kopf mitgedacht, denn ich habe oft ihre Sprungtasche gepackt, weil sie die Hälfte vergessen hat. Ja.
Nicht schlecht, noch so eine dritte Hand dabei zu haben, stark.
Ja, oder wenn jemand irgendwas wissen wollte, irgendeinen Zeitplan, irgendeine Uhrzeit, irgendwas ganz anderes, hat eigentlich immer jeder mich gefragt, weil jeder wusste, entweder das Svenja weiß oder das weiß niemand.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.